Ja, wir haben gerade eigentlich all das gesungen, worum es im Christsein geht, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, gesandt von Gott und für uns gestorben. Erhöht ist, es heißt, aufgefahren in den Himmel. Himmelfahrt ist nicht mehr so lang hin, kommenden Donnerstag. Und wir haben eben einen Bibelvers gehört aus der Offenbarung, wo es um das Lamm Gottes geht. Das ist ein Ausspruch oder eine Formulierung, die erklärungsbedürftig ist. Was ist das Lamm Gottes? Und da wir heute Abendmahl feiern, möchte ich ein bisschen das dazu was sagen, was Abendmahl eigentlich, welche Bedeutung Abendmahl eigentlich für uns hat. Und ich wünsche uns, dass wir das neu wirklich so ganzheitlich erfassen, was das Abendmahl für eine Freude ist und für ein Fest. Als die Jünger mit Jesus zusammensaßen, das war in der Nacht, bevor Jesus verraten wurde, haben sie zusammen das Passahmahl gefeiert. Das Fest, mit dem sich das Volk an die zentralste Phase ihrer Geschichte erinnerte. Damals, vor dem Auszug aus Ägypten, war es Gottes Absicht, sein Volk in die Freiheit zu führen. Sie waren versklavt, über 400 Jahre in Gefangenschaft, dienten als billige Arbeitskräfte, deren Last und Druck immer stärker gemacht wurde. Und Gott beauftragt einen Mose, das Volk in die Freiheit zu führen. Und immer wieder wird dieser Mose vorstellig vor dem Kaiser Ägyptens, vor Pharao und bittet ihn, lasst mein Volk ziehen. Viele kennen das Lied noch, Let my people go. Lasst mein Volk ziehen. Neunmal. Neunmal schwankt der Pharao hin und her und verweigert diesen Auszug. Wer will schon auf billige Arbeitskräfte verzichten, die einen enormen Vorteil für das eigene Volk bringen? Und dann greift Gott zum letzten Mittel. Und er sagt, ihr Israeliten, bereitet euch vor, heute Nacht werdet ihr dieses Land verlassen. Geht hin, holt euch ein fehlerloses Lamm, bereitet euch Brot ohne Sauerteig vor, verschiedene andere Dinge noch, und schlachtet dieses Lamm, esst es, verzehrt es vollständig und streicht das Blut des Lammes an die Türpfosten von außen. Heute Nacht wird ein Todesengel vorbeigehen und wird alle Erstgeborenen im Lande töten. Schrecklicher Gedanke eigentlich. Und überall dort, wo das Blut dieses Lammes an den Türpfosten bestrichen war, dort überlebten die Menschen und die Erstgeborenen durften weiterleben. Das Lamm starb also stellvertretend für die Menschen, für die Erstgeborenen. Ein Leben gegeben für ein anderes. Und Blut, das Blut war der Inbegriff des Lebens. Gott sagt, selbst im Blut ist das Leben. Also hat jemand sein Leben gegeben, in diesem Fall das Lamm, in diesem Passa. Vor diesem Auszug aus Ägypten für das Leben von Menschen. Also dieses Essen dieses Lammes war elementarer Bestandteil dieses Passafestes, was die Israeliten mit Unterbrechungen dann zur Zeit Jesu schon für 1200 Jahren feierten. Und sie feierten den Gott, der vom Tod errettet und in die Freiheit führt, der alle Ketten abwirft und sie mit dem Ziel Land der Freiheit, Land der Hoffnung aus Ägypten rausholt. An diesem Abend sitzen sie also zusammen und der Gott der Freiheit sitzt in ihrer Mitte. Ob ihnen das so bewusst war, sie wussten, das ist der Sohn Gottes, aber ob sie wussten, was da geschieht, sie konnten es kaum begreifen, wir hätten es wahrscheinlich damals auch nicht begriffen. Sie feiern dieses Passafest Sie feiern die entscheidende Zeitenwende in der Weltgeschichte. Sie feiern den endgültigen Durchbruch zur Freiheit. Und ich lese uns aus Matthäus 26 die Verse 26 bis 29. Matthäus 26, die Verse 26 bis 29, ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher mit Wein und sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Diese Worte sind für alle, die länger in Gemeinde sind, für die Gottesdienst eine wirklich gute und wertvolle Tradition ist, sehr bekannt. Das sind die Teil der Einsetzungsworte, die wir jedes Mal lesen, wenn wir das Abendmahl feiern. Dieses Abendmahl aber, das stelle ich mir wieder fest, löst ganz unterschiedliche Gefühle und Vorstellungen aus. Was es ist, was es genau bedeutet und wie man eigentlich so ein Abendmahl feiert und wie man zum Abendmahl geht und zu dem nach vorne, wie wir es hier ja üblich haben, sich das Brot holt und den Kelch und wie das alles so ist. Für die einen ist Abendmahl unverzichtbarer Teil des Christseins. Etwas, worauf sie sich freuen, wo sie sagen, ich kann es kaum erwarten, wieder das Abendmahl zu feiern, wieder eingeladen werden von Jesus selbst zu diesem Tisch des Herrn, wie wir sagen, und Brot zu nehmen und aus dem Kelch zu trinken, um mich zu erinnern. Das ist für mich, gehört für mich zu meinem Glauben, zu meiner Jesus-Beziehung dazu. Das gibt mir Kraft, das erfüllt mich, braucht das. Für die einen, auch wenn sie schon jahrelang und jahrzehntelang Christ sind, bleibt das Abendmahl oft fremd, befremdlich. Viele wissen dann nicht so genau, was mit anzufangen, dass ich das Brot esse und aus dem Kelch trinke, was bedeutet, was heißt das eigentlich, ist das so notwendig? Und es gibt auch immer wieder Menschen, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, für sie ist das geradezu irritierend, beklemmend, dass Jesus uns zu einem Bankett einlädt und er selbst das Essen und Trinken ist. Worum es geht, welche Bedeutung dieses Abendmahl hat, lässt sich aus den Worten, die Jesus da sagt, die ich auch eben gelesen habe, herauslesen. In diesen Worten steckt eigentlich alles drin, um zu begreifen, um was es Jesus hier geht und welche völlig neue Dimension dieses Abendmahl eröffnet. Und ich möchte einen Satz vorneweg sagen, den ich dich bitte zu behalten, wenn du alles vergisst in der Predigt, aber das ist ein wichtiger Satz, weil das zeigt eigentlich, was Abendmahl ist. Abendmahl ist das Fest der Freiheit. Das Abendmahl ist das Fest der Freiheit. Und ich begründe das gerne eben aus diesen Worten, die Jesus sagt. Der zentrale Satz mitten in dieser Feier, den Jesus sagt, ist: Das ist mein Blut des Bundes, das für euch vergossen wird, für viele zur Vergebung der Sünden. Zur Erinnerung, die Israeliten lebten vor dem Auszug aus Ägypten wirklich in Unterdrückung, in Gefangenschaft. Ägypten war ihr großer Sklaventreiber, der sie ankettete, der ihnen eine Identität als Volk, das neue Identität als befreite Kinder Gottes verhinderte. Und genau das, diese Vorstellung des Sklaventreibers nimmt Jesus hier auf und sagt: Ich rede von dem Sklaventreiber, dem weit größeren Sklaventreiber, als Ägypten es jemals sein konnte. Und er nennt die Sünde. Wir haben nicht mehr viel mit Ägypten zu tun und das ist auch nicht mehr unser Sklaventreiber. Aber Sünde ist unser Sklaventreiber. Oder war es vielleicht? Und deswegen sagt Jesus hier, es ist die Sünde, die Menschen gefangen hält in ihrer lebenszerstörenden Haltung. Und wenn er sagt, ich bin gekommen, um zur Vergebung der Sünden mein Blut zu vergießen. Und das ist für uns wichtig und ich glaube, das erleben auch jeder, der eine gesunde Selbstwahrnehmung hat, erlebt das immer wieder, dass Sünde nicht etwas ist, wo man sagen kann, mich betrifft es nicht mehr. Ich bin seit Jahren frei von Sünde. Wir brauchen immer wieder diese Befreiung und trotzdem sind wir befreit von Sünde. Ich möchte das ein bisschen weiter ausführen. Die Sünde sorgt dafür, dass Menschen aufeinander losgehen, das wissen wir, sie sorgt dafür. Die Auswirkung der Sünde ist, dass Menschen aufeinander losgehen, einander umbringen, entweder mit Schusswaffen, wie wir es immer wieder in den Nachrichten hören, oder mit Worten oder mit der Tastatur. Die Sünde sorgt dafür, dass Menschen ihrer Würde beraubt werden, indem sie fertig gemacht werden, niedergemacht. Die Sünde sorgt dafür, dass Menschen sich überheben, sich über andere stellen, andere abwerten, sich in den Vordergrund stellen. Die Sünde sorgt dafür, dass in unseren Gedanken immer wieder Stimmen aufkommen, wie zum Beispiel, du bist nichts, du kannst nichts, du schaffst es eh nicht. Es ist der Sklaventreiber Sünde, der Menschen zur Verzweiflung treibt. Und ihnen eintrichtert, von mir kommst du nicht los. Ich habe dich im Griff. Echte Veränderung wird es nicht geben. Befreiung schon gar nicht. Schmink dir das ab. Es ist der Sklaventreiber, der uns an unsere lebenszerstörenden Gewohnheiten kettet und uns weismacht, das ist dein Schicksal. Und Jesus sagt hier, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich habe gerade gesagt, was Sünde ist und was sie bewirkt. Und jetzt sagt er zur Vergebung der Sünde. Der Begriff Vergebung heißt mehr als nur diese eine Sünde. Da denkt jetzt Gott nicht mehr dran, das ist schon okay, sondern hier geht es um grundlegende Befreiung. Um grundlegende Befreiung. Wenn Jesus diese Sätze sagt, dann sagt er, dieser schier unüberwindliche Sklaventreiber Sünde wird besiegt werden. Seine Macht wird besiegt werden. Und damit sagt er auch, deine Macht über deinem Leben und in deinem Leben wird besiegt werden. Das ist ja noch, wird besiegt werden, alles noch bevor Christus am Kreuz stirbt. Für uns heißt das, ist besiegt, ist überwunden. Wenn du den Eindruck hast, du kommst von irgendwelcher Sünde nicht los und denkst, ja, und sagst vielleicht, ich komme da nicht los, ist das eine Lüge? Kommt das von dem Vater der Lüge, nicht von dem Vater der Wahrheit? Dieser schier unüberwindliche Sklaventreiber ist besiegt. Der Arzt Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, berichtet uns, dass Jesus sagt, wenn ihr dieses Mal feiert, also heute, dann erinnert euch daran. Erinnert euch an mich, sagt er. Erinnert euch an mich. Woran will Jesus, dass wir uns erinnern? An ihn. Woran will Jesus, dass wir uns erinnern? Denkst du, dass Jesus will, dass wir regelmäßig zusammenkommen und das Abendmahl feiern, damit wir uns erinnern, wie sehr das Leiden ihn gequält hat? Hat Jesus gesagt, erinnert euch daran, dass die Nägel durch meine Hände getrieben wurden, dass der Speer in meine Seite gestochen wurde und die Dornen tief in mein Haupt gedrückt? Erinnert euch daran, was für furchtbare Schmerzen es für mich waren und vergesst nie, es war eure Schuld. Glaubst du, das ist Sinn des Abendmahls? Ich glaube es nicht. Jesus beabsichtigt nicht, dass wir ein permanentes Schuldgefühl haben und permanent auf unsere Sünde zurückschauen. Das wäre ein völlig falsches Denken. Dass sozusagen die Bedingung, Jesus zu folgen, heißen würde, sich irgendwie permanent schuldig zu fühlen dafür, dass Jesus für uns leiden musste und sterben musste. Ich glaube vielmehr, dass Jesus heute sagt, wenn du zum Abendmahl gehst gleich, ich will, dass du dir bei diesem Mahl bewusst machst, wenn du gleich das Brot nimmst und den Kelch, dass mein Blut vergossen wird, damit deine Schuld ein für allemal vergeben, bedeckt und abgewaschen ist. Damit du dich erinnerst, du lebst nie mehr wieder unter irgendeiner Form von Verdammung. Das möchte ich, dass dass du dich daran erinnerst, dass du nach vorne guckst, das, was ich für dich getan habe. Dass Jesus sagt, denk daran, wenn dich deine Gedanken verurteilen, wenn du krank bist, leidest, du musst nicht durch endloses Leid gehen. Wenn Satan dir hart zusetzt und sagt, dann denke daran, wenn du zum Abendmahl gehst, Jesus hat seine Macht gebrochen. Unter seiner Herrschaft lebe ich, unter der Herrschaft des Siegers. Dass du dann denkst, der Sklaventreiber ist besiegt, die Ketten sind gesprengt. Und wenn dir jemand was anderes erzählen will, dann glaub ihm nicht. Und wenn es die eigenen Stimmen sind, dann glaub ihnen nicht. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat alle Mächte und Fürstentümer und Gewalten besiegt, alle Gedankenfestungen, die sich erheben in uns, wo wir denken, das werden wir nie los, besiegt. Er hat den Sklaventreiber der Finsternis zerstört. Und ich glaube, dass Jesus das unbedingt will, dass wir uns erinnern, dass wir erlöste, befreite, gerettete Kinder Gottes sind. Dass er deshalb am Kreuz gestorben ist und dass er deshalb auch das Leiden auf sich genommen hat, freiwillig und gerne. Es war die Liebe zu uns, die ihn dazu gebracht hat. Und wir sollen diese Liebe feiern, dieses Fest der Befreiung. Wenn wir das Brot nehmen und aus diesem Kelch trinken, dann könnten wir eigentlich jubeln und springen. Wir waren gestern auf einer Hochzeit, auf einer eritreischen Hochzeit, da ging die Post ab. Das Brautpaar, und es wurde gesungen und getanzt und gehüpft vor Dankbarkeit, Gott gegenüber und weil das Brautpaar sich gefunden haben. Wir haben eben gehört, es geht um Hochzeitsmahl auch des Lammes als Bild von dem Lamm damals aus dem Auszug aus Ägypten. Gott hat sich mit uns verbündet. Das ist Blut seines Bundes. Nun sind wir nicht in Eritrea, aber es war schon schön. Es hat mitgerissen, konnte kaum noch stehen bleiben. Tanzen, hüpfen, sich freuen. Wir sind erlöst, befreit. Wir sind Kinder Gottes. Da ist nichts mehr, was uns von Gott trennen kann. In Römer 8 heißt es noch nicht mal, Dämonen und die Mächte der Finsternis können uns von Gottes Liebe trennen. Und das feiern wir. Das ist es, woran wir uns erinnern sollen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du vielleicht hier bist und noch überlegst, was ist das alles, was hat das mit dem Jesus auf sich, dann lade ich dich ein, zu beten, zu sagen, Jesus, ich weiß nicht genau, was das alles mit dir auf sich hat, aber wenn das wahr ist, dass du vergibst, dass du befreist, dass du komplett heil machst, dass ich vor dir stehen kann, dann möchte ich das, dann will ich das, dann will ich dieses Fest der Freiheit mitfeiern, dann bete das. Und dann komm und iss und trink und feier mit uns das Fest der Freiheit. Und für alle unter uns, bei denen sich beim Abendmahl so ein beklemmendes Gefühl einstellt, die völlig verunsichert sind, ob sie würdig genug sind oder heilig genug oder rein genug, dem will ich sagen, komm, wenn du dich nicht heilig und nicht rein genug fühlst, was soll denn noch passieren? wenn wir behaupten würden, du musst erst mal die ganzen Dinge in Ordnung bringen und dann darfst du zum Tisch des Herrn kommen, wäre genauso, als wenn wir sagen würden zu einem, der gerade dabei ist zu verhungern, der an Unterernährung stirbt, wenn du deine Situation behoben hast, dann kriegst du auch für uns was, von uns was zu essen. Jesus sagt, komm und iss, du brauchst doch das Erfülltwerden, du brauchst doch mich, damit du zu Kräften kommst, damit du überhaupt überwinden kannst. Du musst nicht den aberwitzigen Versuch unternehmen, selbst irgendwie dich zu befreien, dich heilig zu machen, dich rein zu machen. Komm. Es geht also im Abendmahl nicht darum, unsere Schuld in den Fokus zu nehmen, sondern Christus, den Messias, den Retter, den Befreier, und dankbar zu sein für die Befreiung, die du erlebt hast und zu danken für die Befreiung, die du noch erleben wirst. Auch wenn du sie jetzt noch nicht erlebst, aber Christus ist stärker als deine Gefühle, als deine Minderwertigkeit, als deine Verzweiflung. Und danke ihm, danke, dass, sagt Jesus, das sind noch Dinge, da leide ich unter diesem, dass ich noch nicht frei bin, aber ich danke dir, dass du mich frei machen wirst. Und deswegen komme ich nach vorne, ich renne nach vorne, ich brauche dein Brot und ich brauche den Kelch, damit ich wieder neu mir bewusst machen kann, ich lebe auf der Seite des Siegers. Es geht also nicht um unsere Schuld, die liegt in den tiefsten Tiefen des Meeres, Micha sagt das. Jetzt hat mal ein Pastor gesagt, der hat Gott auch noch ein großes Schild hingestellt, Angeln verboten. Unsere Schuld ist vorweg, vorbei. Und wenn wir nach vorne gehen, dann denk daran, wir gehen nicht zu einer Trauerfeier. Wir kommen nicht zur Beerdigung, sondern zum Auferstandenen, der lebt, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben und ich möchte euch mein Leben geben. Und Abendmahl ist auch, bedeutet das, dass wir Anteil nehmen an dem Leben, was Jesus uns gibt. Wir kommen zum Sieger, zum Vergeber, zum Befreier. Und der Tisch, an den wir eingeladen werden, den Tisch des Herrn, wie wir das mal sagen, ist ein Tisch des Triumphes über unsere Sünde, über all das, was uns zerstört, über Hölle, Tod und Teufel. Ein Tisch des Siegers. Amen.